Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch wieder bei unserem Podcast zu begrüßen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Podcast Ungelöst, der Krimi-Podcast der Polizei Essen.
Heute wollen wir uns wieder mit einem Cold Case, mit dem Fall Pierre Pahlke beschäftigen. Der damals 21-Jährige ist 2013 spurlos verschwunden. Und weil ich wieder nicht alleine sein will, habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Dustin, du bist wieder da. Unser Ermittlungsgruppenleiter der EG Cold Case. Und heute haben wir aber einen neuen Gast, Michael Detscher. Du bist einer der Ermittler, einer unserer Rentner-Cops. Stell dich doch mal vor.
Ja, Michael Detscher, bald 64 Jahre und seit Mitte November 2023 Angehöriger der Ermittlungsgruppe Cold Cases. Man hat hier im PLP Essen, also im Polizeipräsidium Essen, drei Kollegen aus dem Ruhestand reaktiviert, sage ich jetzt mal, als sogenannter Rentnerkorps, wobei ich den Ausdruck selber nicht so treffend finde. Ist so ein bisschen abwertend, wie ich finde. Ich halte lieber diesen englischen Begriff Senior Expert für zielführender und wertschätzender. Zielführender deshalb, weil wir, und da spreche ich für uns alle drei, ein großes Erfahrungswissen mitbringen. Wir waren Jahrzehnte mit Leib und Seele Kriminalbeamte. Und das war auch der Grund, weshalb wir dann auch relativ zügig alle drei Ja gesagt haben und haben uns wieder anstellen lassen.
Was hast du denn alles bis jetzt gemacht? Du warst ja vorher in Düsseldorf. Welche Kommissariate hast du denn alle so durchlaufen?
Ich habe angefangen nach dem Studium in Düsseldorf mit einem sogenannten Massenkommissariat. Dort wurde einfacher Diebstahl und Hehlerei bearbeitet. Dann war ich einige Jahre bei den Spezialeinheiten im Bereich tätig, auch in dem Bereich der Aus- und Fortbildung der Spezialeinheiten. Dann bin ich in den Bereich der organisierten Kriminalität gewechselt, habe dort mehrere Jahre verbracht, als Sachbearbeiter angefangen. Dann relativ schnell Leiter von der Ermittlungskommission geworden. Und die letzten 10 Jahre vor meiner Verlängerung im aktiven Dienst war ich Kommissariatsleiter im Raubkommissariat und wurde dann gebeten oder gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in die Verlängerung zu gehen. Und ich habe dann in Düsseldorf auch 15 Monate Cold Cases bearbeitet und zwar als Pate für die damals noch vorhandene Truppe vom Landeskriminalamt.
Und dann hast du gesagt, das reicht mir immer noch nicht und hast gesagt, jetzt geht's nach Essen, Düsseldorf will mich nicht mehr. Nein, natürlich also, so nicht.
Essen ist so gut,
ist viel schöner. Ja, genau. Und dann ging's hier nach Essen.
Ja, das Düsseldorf wollte es ähnlich machen wie Essen. Die wollten auch pensionierte Polizeibeamte oder Kriminalbeamte wieder einstellen. Da muss man einfach sagen, Essen war schneller und weil es halt so einen Spaß macht, habe ich dann auch relativ zügig und schnell zugesagt.
Ja, sehr schön. Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass ihr beide hier seid. Dustin, dich wollen wir gar nicht unterschlagen. Aber wie gesagt, ich glaube, du hast dich schon vorgestellt. Da brauchen wir. Und wer den Dustin noch nicht kennt, der kann gerne uns die vorherigen Folgen angucken. Da ist Dustin auch schon zu Gast und hat sich da auch schon vorgestellt. Heute wollen wir uns aber mit dem Fall Pierre Pahlke beschäftigen. Na, Michael, du bist ja der Ermittler in dem Fall. Dementsprechend, der Pierre Pahlke ist ja ein Fall, den hat die Essener Polizei ja doch schon wirklich bewegt. Dustin, kannst du uns vielleicht noch mehr über den Fall an sich erzählen?
Grundsätzlich erstmal vorweg, Pierre Pahlke, also dieser ganze Fall, der hat die Stadt Essen bewegt. Der war wirklich sehr, sehr groß, auch als die Ermittlungsgruppe jetzt hier eingerichtet wurde oder grundsätzlich jetzt in der Bearbeitung der Cold Cases. Wird auch immer wieder von den Kollegen gefragt, aber auch also in meiner Freizeit werde ich immer wieder darauf angesprochen, was ist eigentlich mit dem Fall Pierre Pahlke? Wie sieht's da aus? Habt ihr da neue Ermittlungsmöglichkeiten und so weiter und so fort? Also Pierre Pahlke ist, glaube ich, mit so einer der größeren oder der größte Fall eigentlich aus Essen. Der ist mir auch noch total präsent, so privat. Da war ich noch gar nicht, oder ich war schon bei der Polizei, aber halt im anderen Bereich. Und das war wirklich schon herausragend damals.
Wer war denn Pierre Pahlke?
Hendrik, ich möchte ganz kurz noch an das anknüpfen, was der Dustin gerade gesagt hat. Die Ermittlungsgruppe Cold Cases beschäftigt sich ja nicht nur mit ungeklärten Tötungsdelikten, wo wir dann auch tatsächlich die Leiche irgendwann haben, in der Regel, sondern auch mit sogenannten langzeitvermissten Sachen, wo nicht auszuschließen ist, dass die Person auch auf ungeklärtem Wege getötet wurde. Und so haben wir uns übereinstimmend dazu entschlossen, auch den Fall Pierre Pahlke und weitere Fälle noch aus dem Bereich der Langzeitvermissten nochmal genauer anzuschauen, um zu sehen, gibt es dort noch irgendwelche Sachen, die übersehen wurden? Gibt es noch Ermittlungsansätze, um dort weiterzumachen? Zum Zeitpunkt des Verschwindens war Pierre 21 Jahre alt. Dazu muss man sagen, er lebte in einer Einrichtung für geistig und körperlich Behinderte der Heimstadt Engelbert in Essen, Frillendorf-Stoppenberg, Manderscheidstraße. Pierre war auf dem geistigen Niveau eines 4- bis 8-Jährigen und war orientierungslos und sicher eigentlich nur in seiner gewohnten Umgebung. Am Dienstag, 17.09.2013, also jetzt im 11. Jahr sind wir des Verschwindens, Gegen 17.30 Uhr verließ er die Heimstatt Engelbert, weil er sich noch Getränke kaufen wollte bzw. Leergut umtauschen wollte. Er wurde danach, nach dem Verlassen 17.30 Uhr, letztmalig gesehen, definitiv gesehen, um 18.30 Uhr im Nettomarkt an der Hubertstraße.
Das ist gar nicht so weit weg von seinem.
Genau, das war Luftlinie so 250, 300 Meter weg. Also das entsprach seiner gewohnten Umgebung. Und dieser Weg war eigentlich der tägliche Weg von ihm auch. Es gab so drei Anlaufstellen. Das war einmal ein Trinkgutladen, dann die Netto-Filiale und eine Penny-Filiale auch in unmittelbarer Nähe, wo er dann immer Getränke einkaufte. Von da aus verliert sich die Spur.
Und was vermutet man, beziehungsweise was hat man dann, also der war ja dann vermisst, beziehungsweise ist dann von da aus nicht zurückgekehrt. Und wie erklärt man sich das? Also
ja, nachdem eigene, also durch die Heimstatt Engelbert, eigenständige Suchmaßnahmen durchgeführt wurden. Man hat unter anderem die Läden aufgesucht, die Pierre besucht haben könnte. Dann ist die Polizei recht zügig informiert worden und es liefen dann auch an dem Abend noch groß angelegte Durchsuchungsaktionen auf dem Gelände der Heimstatt und in unmittelbarer Nähe der Supermärkte, wo er denn auffällig gewesen sein konnte.
Und dann ist er nicht zurückgekehrt. Die Polizei hat angefangen zu suchen. Und dann hat man natürlich irgendwann die Suche ausgeweitet. Was ist da noch alles passiert? Also es war ja nicht nur die Suche an dem Tag selbst, sondern es ging ja dann die nächsten Tage auch weiter.
Ja, es ging nicht nur die nächsten Tage weiter, sondern auch die kommenden Wochen wurde weiter durchsucht und gesucht. In der unmittelbaren Nähe ist zum Beispiel der Hallo-Park. Dann gab es eine Kleingartenanlage. Dann gab es bewaldete Grundstücke, die durchsucht wurden durch Kräfte.
Die Hundertschaften sind dann da?
Genau. Also es wurde wirklich das ganze Programm gefahren, was der Polizei eigentlich zur Verfügung steht. Angefangen vom Hubschrauber, der mit Wärmebildkameras unterwegs war. Dann die Einsatzhundertschaft, die händisch wirklich jeden Strauch durchsucht hat. Und es wurden Mantrailer-Hunde eingesetzt. Es wurden zum späteren Zeitpunkt auch weitere Leichenspurhunde eingesetzt. Aber alles war nicht zielführend.
Und dann hat man ja quasi das gesamte Umfeld abgesucht und gesagt so, okay, er scheint hier nicht zu sein. Und dann hat man ja quasi gesagt, okay, er war ja, glaube ich, ein recht autoaffiner Typ. Der könnte eventuell, könnte in ein Auto eingestiegen sein. Was war denn da?
Ja, er war ein autoaffiner Typ, wie du schon richtig sagtest. Er interessierte sich für Autos, für schnelle Autos und war leidenschaftlicher Beifahrer. Auszuschließen ist das nicht, dass der irgendwo im Bereich der Hubertstraße möglicherweise von einem Auto aufgenommen wurde und irgendwo weggebracht wurde oder verbracht wurde.
Und dann hat sich die Suche ja erweitert. Dann hat man gesagt, alles klar, wir haben den Nahbereich abgesucht und dann ist man mit den Hunden ja sogar weitergegangen. Was ist denn da gelaufen für Maßnahmen?
Wie ich schon ausgeführt habe, sind ja umfangreichste Durchsuchungsmaßnahmen durch Kräfte der Einsatzhundertschaft, technische Einheiten und so weiter gemacht. Denn unter anderem kamen dann auch Mantrailer-Hunde zum Einsatz, ziemlich früh auch, zu einem frühen Zeitpunkt. Die führten dann zum einen zu mehreren Häusern im Bereich der Hubertstraße, wo Personen dann auch tatsächlich wohnhaft waren, die durchaus etwas mit dem Verschwinden von Pierre hätten zu tun haben können. Da wurden auch strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt, die aber alle nicht zielführend waren. Es wurde durchsucht, Fahrzeuge wurden durchsucht, Wohnungen wurden durchsucht, es wurden Sachen sichergestellt. Aber im Abgleich dann über DNA-Proben, die man auch genommen hat, konnte nicht verifiziert werden, dass Pierre sich tatsächlich dort aufhielt. Mhm. Da wurden noch Leichenspürhunde eingesetzt, die auch dann nicht angeschlagen haben, muss man sagen. So dass der Verdacht bestand, dass dort kein Tatort sein konnte. Die Mantrailer-Hunde sind dann weiter eingesetzt worden und führten irgendwann in Richtung Autobahn A40 und in der Folge dann weiter, nachdem man die Spur wieder aufgenommen hatte, in Richtung Autobahnkreuz Kaiserberg, von dort auf die A3 Richtung Niederlande. Und ja, letztendlich führte eine Spur der Mantrailer-Hunde bis nach Amsterdam ins Rotlichtviertel.
Ist ja schon beeindruckend. Manche würden sagen, vielleicht auch fragwürdig, wie so Hunde dann bis nach Holland Spuren finden können. Also kannst du uns mal erklären, wie arbeitet so ein Hund, wie funktioniert das und warum kann so ein Hund vor allem auch so lange Zeit da irgendwelche Spuren nachverfolgen?
Also Hunde generell, der Hund als Einsatzmittel, wenn man das so sagen möchte, ne, der stellt schon ja einen wichtigen Faktor dar, auch aktuell. Damals, in dem Fall, wurde halt ein privater Mantrailer-Hund eingesetzt, der so diese Spur verfolgt hat. Also grundsätzlich jetzt mal zu den Diensthunden, wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Es gibt da die polizeilichen Diensthunde, die bei so einem Sprengstoffspürhund, den setzen wir zum Beispiel ein, wenn wir nach Waffen suchen, nach Sprengstoff suchen. Da kann eine spezielle chemische Stoffe quasi riechen, die so eine Waffe oder so einen Sprengsatz halt produzieren. Dann gibt's noch die Leichenspürhunde, die halt Leichengeruch wahrnehmen. Wir haben auch tatsächlich den Datenträgerspürhunde, ne, die, das ist wirklich beeindruckend, ne, auch die dann letztendlich irgendwelche SD-Karten, USB-Sticks, Computerteile finden. Und dieses Mantrailing, das ist, da gibt's auch polizeiliche Mantrailer-Hunde. Es hat sich aber in den letzten Jahren immer mal wieder aus dem privaten Bereich haben sich da gewisse Mantrailer-Hunde, also Mantrailer-Hundeführer etabliert. Und das ist, ja, das ist schon fragwürdig, beziehungsweise auch, man muss dazu sagen, umstritten. Ne? Umstritten ist, glaube ich, der richtige Begriff. Aktuell werden diese Mantrailer-Hunde bei uns jetzt auch noch eingesetzt. Also ich kann mich auch an aktuellen Mordkommissionen erinnern, wo ich sie eingesetzt habe. Also wenn ich mir jetzt als MK-Leiter die Frage stelle, setze ich die jetzt ein oder setze ich sie nicht ein? Im Zweifel setze ich sie wieder ein. Also ich setze deswegen ein, weil sie mich doch schon irgendwie, wenn ich jetzt nichts habe und irgendwie ich jetzt, wenn man den entscheidenden Hinweis haben möchte, dann kann mich der Mantrailer schon irgendwie dahin führen. Das ist zumindest so meine Vorstellung. Aber man muss immer auch wissen, dass dieser, selbst wenn ich jetzt, ja, wenn dieser Mantrailer-Hund mich irgendwo hinführt und sagt, okay, hier ist die Person, hier muss jetzt der Täter gewesen sein, dann ist das vom Beweiswert immer nur als Indiz zu sehen, wenn überhaupt. Ne? Also das findet schon auch eine Würdigung im Gerichtsverfahren, aber es wird immer sehr, ja, ist ein sehr schwaches Indiz.
Gehen wir da noch einmal rein, Indiz, ne? Damit die Zuschauer, die vielleicht nicht wissen, Indiz, was genau bedeutet das? Also inwiefern, was ist dieser Beweiswert Indiz? Erklär es einmal.
Ja, man hat einen Beweis, ne? Man hat eine DNA-Spur, man kann das einer Person zuordnen, ist ein Beweis. Es steht außer Frage, dass das so ist. Beim Indiz ist das immer so ein Verdachtsmoment. Man ist immer so eine Indizienkette. Man hat mehrere Verdachtsmomente, die für was sprechen. Ne? Oder kannst du das ein bisschen ergänzen?
Ja, ist wie so ein Puzzlespiel. Ne? Indiz ist ein Baustein, ein Puzzleteil, was hinterher zum Ganzen zusammengefügt werden kann, um dann das Ergebnis zu haben. Ne?
Okay. Also man kann jetzt noch nicht sagen, alles klar, das ist jetzt ein Beweis, damit lösen wir jetzt einen Fall, sondern das stößt einen, jetzt mal alleinhaft gesagt, so ein bisschen in die richtige Richtung.
Genau, dieses genau. Mantrailing kann schon nützlich sein, ja, letztendlich. Auch wenn ich jetzt aus ermittlungstaktischen Gründen, wenn das Ergebnis des Mantrailings passend ist und ich brauche zum Beispiel eine andere Maßnahme, die ich umsetzen möchte, ja, was heißt eine Durchsuchungsmaßnahme, also oder man hat ja hier gerade gehört, da wurde durchsucht, ne? Aufgrund des Indizes, dass der Hund dort gewesen ist, kam das noch hinzu. Vielleicht noch andere Komponenten. Ne? Vielleicht war der vorher schon straffällig, hat gleichgelagerte Delikte begangen. Und dann ist das quasi so der Kippmoment für die Justiz, dass ich einen Durchsuchungsbeschluss bekomme. Und deswegen würde ich die immer mit einsetzen. Die werden jetzt aktuell auch immer wieder eingesetzt, halt in aktuellen Fällen. Insbesondere dann, wenn ich nichts habe. Aber ich bin mir immer über dessen bewusst, dass dieses Mantrailing mich in eine Trugspur reinführen kann. Also Trugspur heißt eine trügerische Spur. Ich muss mir immer dessen bewusst sein, dass das auch nicht so sein kann. Also ich hoffe, ich kann das jetzt irgendwie vernünftig formulieren. Also man muss sich immer dessen bewusst sein, dass das auch jetzt diese Spur nach Amsterdam, ja, das ist ein Komplex, den kann man erstmal abarbeiten, einen Ermittlungsstrang, den gehen wir jetzt nach. Aber ich bin mir auch immer dessen darüber im Klaren oder dessen bewusst, dass das auch nicht so sein kann. Sondern dass das vielleicht woanders, dass ich wieder woanders ansetzen müsste. Also dieses Mantrailing, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das ist auch, glaube ich, wissenschaftlich noch nicht ganz so durchdrungen, ne, ob das jetzt wirklich überhaupt möglich ist. Also auch dieses, dass eine Autobahn gesperrt wird letztendlich. Ne? Also dass man anhand des Geruches aus dem Auto heraus den Geruch wahrnimmt von dem Pierre Palke und daraufhin bis nach Amsterdam läuft. Ne?
Vor allem, ich glaube auch, das ist ja jetzt nicht ad hoc nach dem Verschwinden passiert, sondern das hat ja schon, das war ja Wochen später. Wie viele Wochen waren das ungefähr? Ja,
kann ich im Moment so auswendig
kannst du so nicht sagen, aber waren auf jeden Fall mehrere Wochen später, wo man dann diesen Hunden noch zusagt, dass sie diese Spur riechen können.
Da muss man schon, da braucht man schon eine große Vorstellungskraft irgendwie, dass das so funktioniert. Ne? Ich kann mich an einen aktuellen Fall erinnern, wo ich diese Mantrailer, auch diese Mantrailer-Führerin quasi, wo ich die wahrgenommen habe oder kennengelernt habe. Das war wirklich so. Der Hund konnte den anhand einer Geruchsprobe aus dem Stichkanal die Spur aufnehmen.
Aus dem was?
Aus dem Stichkanal quasi. Ne? Also man hat, der Mensch ist getötet worden und man nimmt dann aus dem Stichkanal oder woanders her, wo man meint, der Täter könnte da eine Geruchsspur hinterlassen haben, nimmt man eine Probe, der Hund nimmt diese Geruchsspur auf und folgt dann quasi dem Weg des Täters, wie er gegangen ist nach der Tat. Und auch da war es wirklich so, er ist so diesen Weg gelaufen, ist dann tatsächlich auch zu der Wohnadresse gelaufen des Täters, dann aber auch zum Präsidium, vom Präsidium ausgehend wieder zur Justiz rüber, hat sich dann quasi am Ende vor die Zelle gesetzt, wo der Täter gesessen hat. Ne? Also das passiert, aber auch das ist immer wieder auch umstritten. Weil das sind die normalen Gänge, die halt auch, die so in der Justiz sind. Also wenn ich jetzt als Täter festgenommen werde, dann gehe ich meistens immer ins Polizeigewahrsam. Dann gehe ich meistens immer auch rüber zur Vorführzelle. Also das ist alles sehr umstritten. Aber im Zweifel würde ich sie immer wieder einsetzen.
Ja. Also schon beeindruckend, was diese Hunde können. Und wie du selber sagst, ne, dann läuft der Hund auch mal zu dem Täter nach Hause, in Anführungszeichen. Oder beziehungsweise nicht mal in Anführungszeichen, sondern jetzt wie ich gemacht. Aber um zurückzukommen zu dem Fall, Pierre Palke. Dann haben die Spuren nach Amsterdam geführt. Hat das zu einem Ergebnis geführt?
Also letztendlich hat die Spur Amsterdam zu keinem Ergebnis geführt.
Mhm. Wo sind da Maßnahmen mit Holland gelaufen? Weil das ist ja auch, sag ich mal, gar nicht so einfach. Wir können als Polizei NRW nicht einfach sagen, so, wir gehen jetzt mal rüber nach Holland und ermitteln da.
Also im Wege der Rechtshilfe und der polizeilichen Rechtshilfe auch. Man muss da unterscheiden zwischen polizeilicher und justizieller Rechtshilfe. Da sind Maßnahmen in Holland gelaufen, Vernehmung, Anhörung von Personen etc. Aber die sind alle ins Leere gelaufen.
Okay, und dann war quasi der Fall Pierre Palke bis jetzt. Nach den Ermittlungen in Holland kam ja jetzt, sag ich mal, nicht mehr viel. Oder doch?
Doch, vertue ich mich da. Kam noch was ganz Entscheidendes. Und zwar am 21. Mai 2014. Da wurde der Fall in XY ausgestrahlt.
Stimmt, da war schon mal eine größere Öffentlichkeitsfahndung. Genau.
Aber da kamen auch keine zielführenden Hinweise. Die Hinweise sind alle abgearbeitet worden, aber auch ergebnislos, muss man sagen.
Also wie gesagt, die Öffentlichkeit war groß beteiligt. Da war ja auch wirklich viel über die Pressestelle damals, noch lange vor meiner Zeit. Ist da viel auch über die Medien gelaufen, schlussendlich, sag ich mal, gegipfelt in XY. Und jetzt sitzen wir wieder hier, mehr als oder 10 Jahre später quasi, und schauen uns den Fall erneut an, weil die Ermittlungsgruppe Cold Case den Fall übernommen hat. Deswegen jetzt die Frage, was macht ihr? Also was ist jetzt euer Ermittlungsansatz? Wie geht ihr weiter an diesem Fall?
Ja, der Vorteil ist, weil man ist in diesem Cold Case Fall, mit dem man betraut ist, vorher sollte man noch nicht mit befasst gewesen sein. Das heißt, ich lese mir die Akten durch, ganz neutral, mache mir meine Notizen dazu und schaue erstmal, was ist damals alles gemacht worden und was könnte man noch machen? Oder wo bietet es sich nochmal an, zum Beispiel durch Nachvernehmung etc. weitere Erkenntnisse zu erlangen? Und in dem Fall haben wir da einen Bereich definiert und da waren wir letzte Woche tatsächlich nochmal tätig mit Leichenspürhunden.
Ah, okay.
Aber auch negativ.
Wo genau? Also
im Bereich des Hallo-Parks.
Im Bereich des Hallo-Parks. Also man kann immer noch nicht ausschließen, dass der nicht doch vielleicht irgendwo in der Umgebung ist.
Ja, genau. Und aktuell gibt es auch nochmal einen neuen Hinweis.
Also vermutet man, Pierre Palke könnte doch noch irgendwie im Umfeld seiner Wohnanschrift sein.
Also nach Aktenauswertung gehe ich persönlich davon aus, dass jemand aus seinem engsten Umfeld, das heißt aus dem Bereich der Heimstatt, was mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Und aus dem Grunde haben wir in der vergangenen Woche nochmal einen bestimmten Bereich im Hallo-Park mit Leichenspürhunden abgesucht, allerdings auch ergebnislos. Dann hat sich im März 2000...
Da einmal kurz zu. Wie kommst du jetzt darauf? Also was hast du anders bewertet? Was hast du in den Akten da quasi gefunden, wenn du darüber sprechen kannst? Das ist ja ein laufendes Verfahren, dass du jetzt sagst, okay, vielleicht richtet der Verdacht sich doch in den engeren Kreis von Pierre Palke.
Ja, das Problem ist natürlich, es ist umfangreich gesucht und durchsucht worden. Auch dieser Hallo-Park, da sind Mantrailer-Hunde eingesetzt worden auch. Die sind aber von dort auch wieder in eine andere Richtung gegangen, also vom Park weg. Dass ich gesagt habe, also der Bereich, der da im Fokus war, der ist gar nicht richtig durchsucht worden, schon durch Kräfte der Einsatzhundertschaft. Aber ich habe da eine Chance gesehen, mit Leichenspürhunden nochmal dran zu gehen. Und habe mich dann mit den Hundeführern aus Stuckenbrock, dort ist die Abteilung der Diensthunde ansässig, nochmal in Verbindung gesetzt. Und die waren auch der Meinung, dass wir da mal durchsuchen könnten, nochmal mit den Hunden und unter Umständen auch was finden könnten.
Okay, aber auch leider ist das wieder ins Leere gelaufen.
Ergebnislos, genau. Jetzt hat sich noch ein Zeuge gemeldet vor wenigen Wochen über seinen Rechtsanwalt. Dem werden wir jetzt nochmal versuchen zu ermitteln. Also namentlich steht er schon fest, aber der Aufenthaltsort ist im Moment noch nicht bekannt. Und den versuchen wir nochmal zu vernehmen.
Also es gibt da wieder erneute Hinweise auf das Verschwinden. Ich denke mal, die Inhalte, wenn da noch Vernehmungen laufen, können wir jetzt hier leider nicht sagen. Aber es tut sich auf jeden Fall was in dem Fall. Und das liegt ja daran, wenn man da, sag ich mal, erneut sich die Akten anschaut, wenn man dann nochmal so eine Ermittlungsgruppe einrichtet, da sieht man auch, ihr wälzt nicht nur Akten und geht an die Presse, sondern da passieren tatsächlich im Hintergrund immer wieder Maßnahmen. Ne?
Entschuldigung. Ein wesentlicher Punkt bei den Ermittlungen ist auch die Kontaktaufnahme nochmal zur Opferfamilie. Aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, um der Familie zu zeigen, wir bleiben am Ball, wir sind noch am Ball. und auch nochmal den aktuellen Stand zu heben. In einigen Fällen wühlt das wieder alles auf bei Opferfamilien, aber im Grunde genommen sind die alle sehr dankbar gewesen. Also die Fälle, die ich in der zurückliegenden Zeit auch bearbeite, alle sehr dankbar gewesen, dass sich die Polizei kümmert noch. Auch nach 20, 30 Jahren oder wann auch immer. So auch in dem Fall. Also die Eltern von Pierre, die waren schon sehr überrascht, aber hocherfreut, dass wir uns wieder kümmern und auch nochmal möglicherweise die Öffentlichkeit suchen und
ja, ja klar, logisch,
nochmal den Fall darstellen.
Das kann ich mir vorstellen, dass wir immer wieder. Sorry, dass du das erzählst.
Die Ausgangslage hier in dem Fall, ich glaube, das wird auch jeder verstehen, ist natürlich total kompliziert, weil man letztendlich. Erstmal, wir hatten ja in der zweiten Folge den Fall Lindemann. Da hat man ja schon so eine Ahnung gehabt, dass es hier sich um ein Tötungsdelikt handeln könnte. Und hier ist es so, letztendlich fehlen uns da einfach noch, der Mordkommission fehlten einfach so die entscheidenden Hinweise noch, ne? Also die auch so ein bisschen in Richtung Straftat gehen. Es könnte ja auch sein, da spricht auch nichts gegen, dass der Pierre letztendlich aufgrund einer internen krankhaften Ursache oder was auch immer in eine Notsituation gekommen ist und dann völlig orientierungslos sich im Hallopark oder wo auch immer befunden hat und dann vielleicht da verstorben ist, aus einem Unfall heraus. Das ist auch durchaus noch möglich. Ne? Also das ist super schwierig. Wir haben ja keine Leiche, habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Das macht die Ausgangslage unfassbar schwierig. Die Ermittlungen waren so ein bisschen getrieben auch von den Mantrailing und von den Suchmaßnahmen, die wir da durchzogen haben. Ich selbst habe vor 3 Jahren auch nochmal einen Hinweis zu Pierre Palke bearbeitet, wo jemand in Leipzig gesagt hat, ja guck mal, das müsste doch der Pierre Palke sein, ne? Weil er sich auch an diese Öffentlichkeitsarbeit, die wir ja machen bei der Polizei, erinnern konnte und sagte, er sieht ja ähnlich aus. Man konnte das jetzt letztendlich ausschließen anhand von so einer Gesichtserkennung, die ich damals gemacht habe. Also ich hatte ein Bild von der Person, habe das abgleichen lassen mit dem Bild von Pierre Palke und dann konnte man sagen, das ist er nicht. Aber davon leben wir ja auch. Ne? Also wir leben letztendlich, deswegen sitzen wir ja auch hier, davon, dass wir hier das Ganze immer wieder in die Öffentlichkeit tragen, um dann irgendwie einen Hinweis zu bekommen, den wir dann, wo wir irgendwie weitere Informationen bekommen, wo wir Rückschlüsse draus ziehen können, die dann letztendlich das Auffinden von Pierre Palke ermöglichen.
Ja, genau deswegen sitzen wir hier. Ne? Wir wollen an die Öffentlichkeit, wir wollen hier nochmal quasi die Leute darauf aufmerksam machen und halt unsere Reichweite, die wir hier haben, auch nutzen. Und vor allem bespielen wir jetzt hier mit YouTube ja auch nochmal oder beziehungsweise auch mit dem Podcast auf Spotify und Co. ein neues Medium, wo wir vielleicht auch nochmal neue Leute darauf aufmerksam machen können. Deswegen auch die Frage jetzt nochmal an euch. Ja, was können die Leute da draußen für euch tun? Wie können die Leute euch helfen?
Ja, wie können die Leute uns helfen? Ganz einfach weiter aufmerksam sein und wer etwas zu Personen des Vermissten sagen kann, soll sich bei der Polizei melden, auf jeden Fall. Also wir gehen jeden Hinweis nach und das hat die Vergangenheit gezeigt, das wird auch in Zukunft weiter so sein. Und zur Aufklärung des Falls ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro von privater Seite von den Eltern ausgesetzt worden, die unter Ausschluss des Rechtsweges dann irgendwann möglicherweise ausgezahlt haben. Aber vorausgesetzt, wir finden den Aufenthaltsort von Pierre und können den Fall irgendwann mal klären. Also alle Hinweise, die zur Klärung des Falls beitragen, bitte wendet euch an die Polizei.
Ja, ganz genau. Das soll auch das Schlusswort sein. Wer Hinweise hat, meldet sich bitte bei jeder Polizeidienststelle. Also wenn man auch nicht aus Essen kommt, soll man einfach zu der örtlichen Polizei gehen oder man sucht sich die Nummer von der Essener Polizei raus, 0201 8290 und wendet sich damit an uns. Und dann schlussendlich auch an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann viel Erfolg bei den weiteren Ermittlungen.
Danke.
Danke.